Ja, ich bete auch noch einmal zum Anfang der Predigt mit uns und wer kann, steht dazu. Vater, wir möchten dir danken, dass wir uns hier versammeln dürfen in deinem heiligen Namen. Wir möchten dir danken, dass wir bei dir die Wahrheit finden, dass du die Wahrheit bist, dass du uns nicht anlügst, dass du deshalb auch treu und gerecht zu uns bist. Herr, dafür möchten wir dir danken und möchten dich bitten, dass du das klar machst jetzt in dieser Botschaft, die du für uns hast, Herr. Und dass du Ohren und Herzen dafür schenkst und Verständnis, Herr. Amen.
Amen.
Ja, das Thema soll die Wahrheit sein. Und ich lese gleich zu Beginn einen Vers oder zwei Verse aus dem Johannesevangelium dazu. Und zwar Johannes Kapitel 18, die Verse 37 bis 38. Und zwar steht hier Jesus vor dem Statthalter Pilatus und wird verhört. Dann lese ich jetzt ab 37. Da sagte Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ja, wenn man nach einer Definition für die Wahrheit sucht, habe ich gedacht, dass das ganz einfach wäre, wie bei so vielen Dingen, die wir in der Welt bestimmen. Aber das ist es nicht. Eine Definition ist die folgende jedenfalls. Die Übereinstimmung von Aussagen mit der Wirklichkeit. Also die Wahrheit ist hiernach die Übereinstimmung von Aussagen mit der Wirklichkeit. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich jetzt sage, Jonas sitzt auf dem Stuhl und das ist Jonas, dann ist da Jonas, er sitzt und das auf einem Stuhl. Und dann kann ich sagen, ob das die Wahrheit ist und das ist dann die Wahrheit. Nehme ich ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich stehe hinter einem Pult, ist das die Wahrheit?
Ja.
Zunächst ja. Wenn wir jetzt von dem Blickwinkel, den ihr habt, auf dieses Pult schauen und auf mich, dann stehe ich hinter dem Pult und dann ist das die Wahrheit. Aber angenommen, ich versuche das mal jetzt, das ist ein bisschen seltsam, aber ich versuche das mal so zu beschreiben. Angenommen, diese Wand hier hinter mir, die wäre jetzt für uns, so wie sie jetzt ist, nicht durchschaubar, aber auf der anderen Seite sitzt jemand oder sitzen mehrere, die hören zu und die können uns sehen. Und ihr wisst nicht von denen, aber die können uns sehen, das heißt, sie wissen von uns. Und wenn ich dann die Frage stelle, ob ich hinter dem Pult stehe und das wahr ist, dann würdet ihr sagen, ja, es ist wahr, wie ihr das auch eben gesagt habt. Aber die auf der anderen Seite würden sagen, nein, du stehst nicht hinter dem Pult. Von uns aus gesehen stehst du vor dem Pult. Also ist es nicht die Wahrheit. Die Aussage ist für euch wahr, subjektiv, von eurem Standpunkt aus. Aber die Wahrheit muss von jedem Standpunkt aus richtig sein. Und deshalb werden diese Leute sagen, die Aussage ist falsch. Ja, Wahrheiten kann man nur aussprechen, wenn man alles weiß. Ich müsste das also so genau beschreiben, dass es immer gültig ist. Von jedem Standpunkt und zu jedem Zeitpunkt. Und das haben Menschen oft versucht und wir tun es auch immer noch, auch durch solche Definitionen. Aber die Menschen haben sich schon oft geirrt. Auch die Wissenschaft, die danach strebt, Erkenntnis zu erlangen, und immer die Wahrheit zu finden, musste sich ständig selbst korrigieren. Schon bei solchen Sachverhalten, wo wir alles sehen können, was messbar ist, was fühlbar ist, was greifbar ist, was wir die Wirklichkeit dann nennen von dem Sichtbaren, da musste die Wissenschaft, die Menschheit sich schon korrigieren. Mal dachte man, die Erde ist eine Scheibe, dann dachte man, die Erde ist eine Kugel. Es gibt einige, die sagen, das Universum dehnt sich aus. Einstein hat das damals noch nicht so gesehen, obwohl er sehr viel wusste. Einige sagen, es zieht sich zusammen. Jedenfalls verändert sich diese Wahrheit oder das, was wir gerade für wahr halten. Also genau genommen hat jede Wissenschaft und jede Philosophie nur eine Wahrheit, die jetzt in diesem Zeitpunkt und nach dem Stand des Wissens, den wir haben, gerade nicht widerlegt werden kann. Das heißt aber nicht, dass es wahr ist, sondern wir glauben zu wissen, wir glauben, dass es wahr ist. Das, was wir gerade als wahr feststellen. Und die Definition ist auch abhängig von der Wirklichkeit, also von dem, was wir wahrnehmen können oder von dem, was es gibt. Wir können aber nicht alles, was wir greifen, messen, sehen, fühlen und beschreiben können, nur als das annehmen, was tatsächlich da ist. Was ist, wenn es einen solchen Bereich wirklich gibt, wie jetzt der eben beschriebene hinter der Mauer, und da ist etwas, das wir nicht sehen und das wir nicht fassen und nicht messen können, wo die Wissenschaft, ja, ich sag mal, aufhören muss, weil sie sonst über das hinausgeht, was sie sich vorgenommen hat, nämlich die Wirklichkeit, die wir sehen und fassen können, zu beschreiben. Platon, ein griechischer Philosoph, hat mal Folgendes über die Wahrheit gesagt: Wer ganz gerichtet ist auf eine einseitige Betrachtung der Erscheinungswelt, wird durch diese Einseitigkeit der wissenschaftlichen Bildung geblendet. Er erkennt nicht mehr, dass nicht die Erscheinungen selbst die Wahrheit sind, sondern das hinter ihnen liegende Leben. Solches Wissen wird dann zu einem Halbwissen, weil es von der Erkenntnis der höchsten Wahrheit des Ewigen abführt. Platon war ein großer Denker und Philosoph und hat sich, wie wir hier lesen, aber nicht herausgenommen, zu glauben, alles zu wissen. Und dass alles, was er weiß und sehen kann, das Einzige ist. Also nicht nur das, was wir betrachten können, ist Wahrheit. Und wenn wir das glauben, dann ist es nach Platon schon Halbwissen. Also wir stellen fest, es ist nicht einfach, die Wahrheit zu bestimmen. Also ob ich mir überlege, was würde ich als Mensch tun, wenn ich das jetzt nicht festlegen kann und suche und forsche, und wir haben ja viele Möglichkeiten heute mit Internet, mit Büchern, aber ich kann euch sagen, das ist eine, also ihr werdet euch da verlaufen in den Büchern und es gibt viele Theorien und ihr werdet euch für eine entscheiden müssen, aber wahrscheinlich trotzdem nicht sagen können, welche davon die richtige ist, weil jede Theorie ihre Schwächen hat und Widersprüche in sich. Und ich habe mir dann überlegt, ich müsste doch dann schauen, wenn jemand behauptet, die Wahrheit zu kennen und die Wahrheit für uns zu bestimmen und uns Wahres zu sagen, dann schaue ich auf die Auswirkungen dessen, was er vorschlägt, was als Ergebnis bei herauskommt, und kann daraus schließen, ob das, was er getan hat, wahr und richtig war. Die Bibel nennt diese Ergebnisse, die wir dann anschauen, oder diese Werke, nennt sie Früchte. Und wenn die Welt sagt, sie kennt die Wahrheit und sie weiß, was für uns gut ist und sie weiß, wie wir zusammenleben und wie wir vorankommen können und wo wir herkommen und wo wir hingehen, dann müsste in den Ergebnissen von dem, was die Welt tut und vorschlägt, wenn sie danach handelt, auch Gutes bei rauskommen. Und was sind die Ergebnisse und die Früchte der menschlichen Erkenntnis? Zum Beispiel sagt die Welt, dass wir aus einer Evolution heraus entstanden sind. Und das bedeutet, dass wir uns ständig weiterentwickeln. Der Mensch bleibt nicht stehen, die Natur bleibt nicht stehen. Es ist ein ständiger Fortschritt. Und zwar zum Besseren hin. Denn Fortschritt bedeutet, dass ich mich verbessere und weiterentwickle. Aber wenn wir die Wirklichkeit betrachten heute, dann sieht das leider nicht so aus. Die Umwelt ist zerstört. Die Natur wird von uns zerstört. Die Luft ist verschmutzt, die Nahrung ist auch nicht mehr so, wie sie früher war. Das Wasser ist verdreckt, es gibt Badeverbote an Meeren und Flüssen. Alles wird von uns verseucht und vernichtet. Und das versucht der Mensch als Fortschritt zu verkaufen. Und dann überlegt die Wissenschaft oder Physiker überlegen sich, wie man sich hier von dem Planeten wegretten kann, und versucht, Maschinen zu finden und Wege zu finden, um auf den Mond zu gelangen und auf den Mars oder im All zu leben. Und das wird uns als Fortschritt verkauft. Und wir preisen das alles an und loben das. Aber das, was wir da tun, ist eigentlich ein Versuch zu flüchten. Alles niederzubrennen, kaputt zu machen, zu flüchten. Und das nennen wir Fortschritt. Die Technik wird weiterentwickelt, ja. Aber der Mensch ist der gleiche böse Mensch, der er vorher war. Und das Problem ist, dass dieser gleiche böse Mensch dann viel gefährlichere Werkzeuge und Waffen in die Hand bekommt. Und was er damit anrichten kann, das haben wir eben aufgezählt. Wie sieht es mit dem Menschen selber aus? Entwickelt der sich weiter, physisch oder psychisch? Wenn wir heute schauen, sind die Menschen alles andere als gesünder wie früher. Ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland sterben im Jahr etwa 320.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 230.000 etwa sterben an Krebs. Das ist fast jeder Vierte. Und jeder Dritte weist klinisch bedeutsame psychische Störungen auf. Ganz besonders fällt das auf bei jungen Leuten. Die Wissenschaftler sagen hierzu, dass die Zahlen insgesamt zwar hochgehen, aber die Krankheiten nicht. Also die Zahlen nehmen letztlich nicht zu, sondern es liegt daran, dass vielleicht mehr ins Krankenhaus gehen. Das spielt aber keine Rolle. Es müsste doch weniger werden, wenn wir uns weiterentwickeln. Die Krankheiten müssten abnehmen und diese Krankheitsbilder müssten zurückgehen. Also ich sehe da keinen Fortschritt. Auch in unserem Seelenleben, in unseren Bedürfnissen. Wir haben immer weniger Zeit zur Ruhe, immer weniger Zeit zur Erholung, immer weniger Zeit für Kontakte zu Mitmenschen, für echte Kontakte, sich Zeit zu nehmen, den Leuten auch mal zuhören, sich um sie zu kümmern. Wir haben dafür kaum noch Zeit oder immer weniger Zeit. Die Gesellschaft zerfällt, das ist auch nicht mehr von der Hand zu weisen. Die Menschen sind einfach offen und empfänglich für jede Meinung und Theorie. Und statt mehr und bessere Bindung zu Mitmenschen aufzubauen, weil das ist das, was uns, ja, das, was gerade in der Gesellschaft passiert, nämlich, dass wir ganz viel Toleranz zeigen und alles akzeptieren, was da ist, das soll ja dazu führen, dass die Menschen einander annehmen und dass es ein besseres Zusammenleben gibt. Und statt dass das passiert, sehen wir, dass eben die menschlichen Bindungen zerfallen. Es sind oberflächliche Beziehungen, die wir zwischenmenschlich haben. Wir sehen zerbrochene Ehen, wir sehen Kinder, die ohne ihre Eltern aufwachsen, wir sehen Eltern, die ihre Kinder nicht mehr haben dürfen, weil der Staat dagegen ist. Wir sehen, dass es keine richtigen Freundschaften mehr gibt, dass man sagt, dass jemand mit einem anderen durch dick und dünn geht, das ist wirklich eine Seltenheit geworden. So richtig feste Freundschaften sind selten. Die Menschen erweichen auch in ihrer Überzeugung. Kaum einer traut sich noch, seine Meinung wirklich standhaft zu vertreten. Wir sind alle zu Wahrsagern geworden und zu Menschen, die keinen Rückgrat mehr haben. Und vielleicht haben wir noch ein bisschen eigene Meinung, aber vertreten tut sie keiner mehr. Dafür ist zu viel Widerstand da und dem sind wir uns nicht gewachsen. Und dann geben wir nach und schwimmen einfach mit dem Strom und geben unsere eigenen Überzeugungen auf. Auch hier, ich sehe da keinen Fortschritt. Und diese Welt wird dann vielleicht sagen, wir sind materiell ausgerichtet. Und materiell sorgen wir dafür, dass es Wohlstand gibt. Das ist eine ganz große Maxime, besonders in Europa und in der modernen Welt. Aber wo ist der materielle Vorteil heute? Immer weniger Menschen haben wirklich Eigentum, richtiges Eigentum. Zum Beispiel ein Haus, Hof, Tiere, Felder. Ich kenne zum Beispiel gar keinen, der irgendwelche Felder hat und bestellt. Das gibt es kaum noch. Stattdessen haben wir Handys, Smartphones, Tablets, Fernseher, alle möglichen elektronischen Geräte, aber letztlich ohne Wert. Die halten ein paar Jahre und dann ist der Schrott auf dem Müll. Und diese Sachen haben wir eingetauscht gegen unsere Gesundheit und auch gegen echtes Eigentum. Weil das ist immer seltener. In Deutschland hat, glaube ich, jeder Dritte noch ein eigenes Haus. Sogar in den südlichen Ländern ist es genau andersrum. Da hat jeder Dritte nicht mehr ein eigenes Haus und zwei Drittel haben ein eigenes Haus. Das sind die Länder, die wir als die Ärmeren bezeichnen. Ja, wo bleibt die Evolution, die Weiterentwicklung? Und wenn sie nicht zu sehen ist in den Ergebnissen, warum halten wir daran fest und nennen das Wahrheit? Das ist auch nicht mehr wissenschaftlich, wenn man das als Fortschritt verkauft und daran weiter festhält, sondern das ist Glaube. Und das gehört wirklich ein großer Glaube dazu, dass man das annehmen kann. Man muss sich so viel wegdenken. Das, was ich aufgezählt habe, sind ja nur ganz wenige Punkte. Man muss so viel Übel sich wegdenken, um das als Fortschritt zu glauben und daraus Hoffnung abzuleiten. Früchte der Wahrheit sind das jedenfalls nicht. Die Wahrheit bringt nämlich Gutes hervor. Ich zitiere noch einmal Platon. Wahrheit ist eine gerechte und dauerhafte Sache. Das Wahre kann nie widerlegt werden. Eine gerechte und dauerhafte Sache und die Wahrheit kann nie widerlegt werden. Wir schlagen mal die Bibel auf. Epheser Kapitel 5, die Verse 6 bis 9. Epheser Kapitel 5, die Verse 6 bis 9. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten irreführen, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Teilhaber, denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Hier sagt uns die Bibel, was die Früchte des Geistes sind. Des Geistes, der Wahrheit, der aus Gott kommt und den Jesus uns sendet. Das können wir in der Welt leider nicht vorstellen. Wie sieht das mit dem aus, was Jesus sagt? Können wir da das bestätigen? Wir müssen vorher noch mal schauen, ist es bei den Menschen so, dass sie das absichtlich tun oder dass sie, zumindest habe ich mich das gefragt, oder dass sie es einfach nicht besser wissen. Weil viele Menschen werden sagen, wir bemühen uns, wir streben nach dem Guten. Dieses Streben nach dem Guten ist seit der Aufklärung ein ganz hohes Gut. Besonders in Deutschland, Goethe hat das immer wieder hochgehalten. Solange der Mensch lebt, strebt er. Aber ist es tatsächlich so, dass er nach dem Guten strebt, wenn er all diese Sachen vor sich sieht und trotzdem weitermacht, obwohl es nicht vorwärts geht? Die Schrift sagt etwas anderes, nämlich, dass sie die Wahrheit ablehnen, und zwar bewusst und gewollt, also vorsätzlich. Und wenn es vorsätzlich ist, dann ist es kein Irrtum nur, sondern die Menschen lügen. Aber angenommen, sie sehen es einfach nicht ein oder geben es nicht zu, aber wir lassen es so stehen, dass sie es gut meinen. Es spielt letztlich keine Rolle, denn wenn jemand sich einmal geirrt hat, nur ein einziges Mal oder einmal gelogen hat, auch nur ein einziges Mal, dann kann man ihm rein theoretisch nicht mehr hundertprozentig vertrauen. Das ist einfach so. Egal wie gut ein Mensch sein kann, auch wenn es ein Christ ist, wenn er einmal gelogen hat, kann ich ihm nicht mehr hundertprozentig vertrauen. Er könnte jederzeit wieder lügen, er könnte jederzeit auch unvorsätzlich einen Fehler begehen, Falsches sagen, sich irren. Ich kann ihm nicht vertrauen. Und da ist mir das klar geworden, wie häufig in der Bibel betont wird, dass es die Wahrheit ist und wofür das wichtig ist. Ich kann nur dem voll und ganz vertrauen, hundertprozentig vertrauen, der immer die Wahrheit sagt. Die Wahrheit ist also die Voraussetzung für Vertrauen. Damit ich aber immer die Wahrheit sage, muss ich auch alles wissen. Und kein Mensch weiß alles. Das heißt, auch der Mensch mit den besten Absichten und auch der allerbeste Christ kann dir nicht immer die Wahrheit sagen, weil er nicht alles weiß. Vielleicht lügt er nicht, aber er kann dir auch nicht immer die Wahrheit sagen. Also Allwissenheit ist auch eine Voraussetzung eben für die Wahrheit. Und durch die Allwissenheit und die Wahrheit kann es nur Vertrauen geben. Und das sind Dinge, die kein Mensch hat. Kein Mensch ist allwissend. Das heißt, wir können bei keinem Menschen Zuflucht und Vertrauen suchen. Es ist einfach nicht möglich. Und aus der Wahrheit kommen gute Dinge, weil wir sagen, etwas ist wahr oder etwas ist falsch. Also wenn ich etwas Wahres tue, dann tue ich etwas Gutes, was gerecht ist. Wenn ich etwas Falsches tue, dann ist es eben nicht das Richtige, nicht das Gerechte. Und da ist mir klar geworden, wie viel Weisheit in Gottes Wort steckt und wie wir einfach nicht begreifen können, wie alle seine Eigenschaften miteinander zusammenhängen. Die Allwissenheit, die Gerechtigkeit, die Güte, die Gnade, den Glauben, den wir an ihn haben, der kann ja nur aus der Allwissenheit und aus der Wahrheit kommen. Und das ist alles so in sich verflochten, was Gott alles ist. Alles Gute ist Gott. Ja, erinnern wir uns an das Beispiel mit dem Rednerpult und der Wand. Diejenigen auf der anderen Seite, die wissen mehr als wir hier. Und so ist es auch mit Gott. Er weiß mehr als wir hier. Und er ist von der anderen Seite der Wahrheit, oder von der anderen Seite der Wand, Entschuldigung, zu uns getreten, um uns die Wirklichkeit zu zeigen. Weil wir können die Wirklichkeit nicht sehen. Du kannst dich anstrengen, wie du willst, du wirst durch diese Wand nicht hindurchsehen können. Mit einer Wand wirkt das vielleicht abstrakt, aber es gibt ja schon Glas, wo man durch eine Seite nicht hindurchschauen kann und von der anderen Seite kann man rausschauen. Und so ist es auch. Du kannst versuchen, was du willst, du kannst da nicht hindurchsehen. Und deshalb ist er gekommen durch diese unsichtbare Wand hindurch und hat uns vorgelebt, dass er die Wahrheit ist. Weil sonst wäre das auch erstmal nur ein Buch ohne einen Bezug für uns. Das ist mir auch so klar geworden. Natürlich ist es das Wort Gottes. Und er hätte es auch nicht machen können und von uns verlangen können, dass wir glauben, was er sagt. Aber er hat uns sogar noch die Chance gegeben, es zu sehen an seinem Leben, an seinem Beispiel. Und ist in unsere Welt gekommen und hat es nicht bei diesen Worten belassen, sondern hat auch Taten folgen lassen. Er hat es bewiesen, dass er die Wahrheit ist und hat dafür eingestanden. Er hat niemals gelogen. Jesus Christus hat niemals gelogen. Das ist mir so klar geworden, dass das so wichtig ist, dass er immer die Wahrheit sagt, egal welche Konsequenz das hat. Wir sagen das so, dass das selbstverständlich ist, aber das ist es gar nicht. Und diese Bibel, dieses Wort Gottes hat niemals geirrt. Niemals. Und deshalb versucht auch der Widersacher immer wieder Zweifel zu sehen und irgendwas zu finden, wo er was draus drehen kann, damit, wenn eine Aussage nicht mehr stimmt, wir nicht mehr hundertprozentig uns auf Gott verlassen. Wir können es, aber wir tun es dann vielleicht nicht. Jesus hat niemandem etwas Böses getan. Er hat Kranken geholfen, er hat Schwachen geholfen, er hat Sündern geholfen. Und am Ende hat er sein Leben gegeben für jeden Einzelnen von uns. Zum Zeugnis der Wahrheit, wie er selbst gesagt hat. Er ist gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Im 4. Mose 23, Vers 19 sagt der Herr, dass er nicht ein Mensch ist, das er liebt. Nicht ein Mensch ist Gott, das er liebt. Es ist für Gott unmöglich zu lügen. Das ist auch wichtig, dass er das sagt. Er ist allwissend. Er könnte, wenn er wollte, lügen, aber er kann es nicht, weil er die Wahrheit ist. Irren kann er sich niemals, Gott, weil er alles weiß. Aber er könnte theoretisch lügen, wenn er nicht die Wahrheit wäre. Und hier macht er uns das klar. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lügt. Gott wird immer die Wahrheit sagen, weil er die Wahrheit ist. Wir lesen Lukas Kapitel 20, die Verse 1 bis 8. Lukas Kapitel 20, die Verse 1 bis 8. Und es geschah an einem der Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium predigte, da traten die Hohepriester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten zu ihm und sagten zu ihm: Sag uns, aus welcher Vollmacht tust du das und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Er antwortete ihnen: Ich will euch auch eine Sache fragen, sagt es mir. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten: Sagen wir vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Sagen wir aber von Menschen, so wird uns das ganze Volk steinigen, denn sie bestehen darauf, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, woher sie wäre. Und Jesus sagte zu ihnen: Dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Die Hohepriester hätten hier und die Schriftgelehrten ganz einfach antworten können, was sie denken. Und die Hohepriester und Schriftgelehrten, die behaupten von sich, dass sie die Wahrheit kennen und die Wahrheit vertreten, nämlich das Wort des Gottes. Und damals gab es noch nicht das Neue Testament, aber die Schriften, die sie zu der Zeit hatten, die haben sie vertreten. Und auch heute behaupten auch viele große Vertreter der Kirchen das zu tun. Und dann wäre es doch hier angebracht gewesen, dass sie einfach die Wahrheit aussprechen. Und stattdessen überlegen sie ganz genau, was sie sagen sollen. Und sie überlegen deshalb, weil es Konsequenzen hat. Konsequenzen für sie selbst. Sie vertreten also nicht die Wahrheit und sprechen nicht die Wahrheit aus, sondern sie sagen das, was für sie selbst gut ist. Wenn sie aus der Wahrheit wären, die Schriftgelehrten und Hohepriester, dann hätten sie gar nicht überlegen können, sondern sie hätten einfach die Wahrheit gesagt. So wie Jesus das immer tut. Er spricht einfach die Wahrheit, da braucht er nicht zu überlegen, ob er etwas anderes sagen soll. Jesus hat die Wahrheit bis zum Tod ausgesprochen, also wirklich mit allen Folgen hat er daran festgehalten. In den Psalmen, Kapitel 19, Vers 10, müssen wir mal schauen, Psalm, Kapitel 19, Vers 10, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Die Rechte des Herrn sind allesamt gerecht und wahrhaftig, steht hier. Als ich das las, habe ich mich gefragt, was das mit gerecht zu tun hat und was das mit Wahrheit zu tun hat. Und gerecht können wir beantworten, dass wir sagen, ich nehme jetzt als Beispiel, weil wir bei der Wahrheit sind, du sollst nicht lügen, dass es gerecht ist, wenn ich anderen gegenüber die Wahrheit spreche. Aber warum ist es wahrhaftig? Es muss ja bedeuten, dass in den Rechtsbestimmungen des Herrn, wenn er damit die Wahrheit spricht, dass es Folgen für uns hat. Weil nur du sollst nicht lügen, keine Wahrheitsaussage in sich beinhaltet. Es ist einfach ein Gebot. Aber die Gebote haben also die Absicht, dass wir für uns Folgen haben, die entweder schädlich oder gut sein können. Und wenn er sagt, du sollst nicht lügen, das nehmen wir jetzt als Beispiel, dann ist es ein wahrhaftiges und gerechtes Gebot und der Herr hat für uns gute Absichten, wenn er sagt, wir sollen das befolgen. Und wenn das so ist, wieso überlegen wir Menschen immer, ob wir die Wahrheit sagen sollen? Das kommt doch wirklich häufig vor, oder? Dass wir sagen, sage ich jetzt die Wahrheit oder rede ich mich raus? Oder sage ich gar nichts oder drücke ich mich herum? Was kann passieren, wenn du die Wahrheit sagst? Ich zitiere nochmal einen alten griechischen Dichter, der sagte Folgendes. Habe Mut, wenn du die Wahrheit sagst, machst du keine Fehler. Habe Mut, wenn du die Wahrheit sagst, machst du keine Fehler. Wir hatten vorhin gesagt, wahr und falsch sind Gegenteile. Also wenn ich was Wahres sage, kann ich nichts Falsches sagen. Und wenn ich was Wahres sage, kann es nicht falsch sein, auch nicht in den Folgen. Es ist immer das Richtige. Also was überlege ich zu tun? Will ich das Richtige tun oder das Falsche? Wenn ich lüge, tue ich immer das Falsche. Aber es kann sehr viel passieren, wenn du lügst und nicht die Wahrheit sagst. Und deshalb sage ich nochmal, habe Mut, wenn du die Wahrheit sagst, dann machst du keine Fehler. Und nicht nur die Hohepriester und Schriftgelehrten sind Lügner, leider auch jeder andere Mensch, auch Christen. Das lesen wir in Römer 3, Vers 4, dass der Mensch ein Lügner ist. In Römerbrief, Kapitel 3, Vers 4. Auf keinen Fall, es bleibt viel mehr dabei. Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und siegst, wenn du gerichtet wirst. Also jedes Mal, wenn du lügst, dann beweist du, dass du aus der Lüge bist. Und jedes Mal, wenn du als Christ auch lügst, weil wir Christen können auch lügen, leider, dann zeigt das, dass du nicht in dieser Situation nicht aus Jesus Christus und nicht aus Gott heraus handelst. In 1. Johannes 2, Vers 21 können wir lesen, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. 1. Johannes 2, Vers 21. Ich lese den Vers jetzt nicht, aber ihr könnt es dort nachschlagen. Keine Lüge ist aus der Wahrheit. Jedes Mal, wenn du lügst, auch als Christ, dann ist dieses Wort, was du sprichst, nicht aus der Wahrheit. Es ist dann aus dir selbst. Und das sollte uns in den Situationen vielleicht auch zeigen, wenn wir lügen, wenn wir uns herumdrücken, wenn wir was verheimlichen und uns so verhalten, dass wir erkennen, das sind Bereiche, in denen Jesus nicht in unser Leben eingreifen kann, weil wir ihn nicht lassen, weil wir da selbst die Oberhand halten und etwas verstecken wollen. Und weil das hier die Wahrheit ist, wir wissen, dass Jesus gesagt hat, dass er die Wahrheit ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Weil Jesus uns das hier sagt und weil wir wissen, dass das die Wahrheit ist, sollten wir daran festhalten, weil der Widersacher, das hatte ich schon gesagt, immer wieder versuchen wird, das zu zerstören. Dass wir daran vertrauen können, dass wir uns daran festhalten können. Wenn nur ein einziger Widerspruch hier drin ist, ein beweisbarer Widerspruch, dann könnte man das ganze Buch vergessen. Dann ist es nicht mehr möglich zu vertrauen. Es ist wirklich, das ist mir so klar geworden, wichtig, dass man jemanden hundertprozentig vertrauen kann. Und das geht nur, wenn er alles weiß und immer die Wahrheit sagt. Und nur diesem kann ich dann Vertrauen schenken. Und das ist in diesem Falle Jesus, weil er aus der Welt, die wir nicht sehen können, in unsere Welt gekommen ist, um uns das zu zeigen und zu beweisen, dass das für uns Menschen auch greifbar und prüfbar ist. Es ist auch prüfbar, auch für die Leute, die nicht an die Bibel glauben wollen. Die können sich da leider nicht herausreden. Es ist geschichtlich nicht abzustreiten, dass Jesus auf dieser Welt gelebt hat. Und dass er die Wahrheit ist, das sehen wir hier auch. Wir haben das jetzt gelesen. In dem Beispiel, wo Pilatus ihn fragt, antwortet Jesus nicht. Und ich habe mir gedacht, das mag daran liegen, dass er selbst das schon abgelehnt hat, die Wahrheit. Weil er gleich danach sagt, ich finde nichts Falsches an ihm und doch hat er ihn verurteilt. Das heißt, er hat nicht aus der Wahrheit heraus gehandelt, er hat die Wahrheit nicht in sich, er hat den Geist Gottes nicht in sich. Ich werde die Stellen jetzt nicht lesen. Ich glaube, Barry geht darauf noch ein. Aber in der Schrift steht an einigen Stellen, dass Gott die Wahrheit ist und sein Geist die Wahrheit ist. Eine Stelle ist Johannes 15, Vers 26, 1. Johannes 4, Vers 6 und 1. Johannes 5, Vers 6. Da steht stets vom Geist der Wahrheit, den Gott uns sendet. Und nur durch ihn können wir in der Wahrheit wandeln. Wenn der Geist nicht in uns wirkt, dann werden wir immer wieder zu Lügen verführt und immer wieder auf Lügen treten und andere Leute täuschen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Buch hier wertschätzen als die Wahrheit. Ich habe gedacht, eigentlich könnte man das auch überschreiben. Das Buch der Wahrheit oder die Wahrheit selbst. Und dass wir wirklich das als kostbar achten und wertschätzen, was Gott uns hier übergeben hat. Es gibt kein Buch auf dieser Welt und keine Theorie und nichts, was so unwiderlegbar ist wie das, was in dieser Schrift steht. Amen.
Jetzt darf ich euch noch am ersten Advent etwas über die Wahrheit und ja auch die Lüge erzählen. Ich freue mich, heute mit euch zusammen zu sein am ersten Advent und merke, dass wir alle warten auf die Wiederkunft des Herrn. Das hat mich irgendwie gleich berührt, als ich hier reinkam. Zum Thema. Jeder sagt, dass er die Wahrheit erzählt. Aber nur wenige tun das wirklich. Und jeder sagt, dass er die Wahrheit liebt, aber nur wenige meinen das wirklich ernst. Und viele Menschen behaupten, die Wahrheit gibt es nicht. Die Wahrheit liegt bei jedem selbst. Ja, und bedeutet für jeden etwas anderes. Aber ich als Christ habe da eine andere Meinung. Ich glaube nämlich dem Wort meines Herrn Jesus. Und der sagt, dass es nur einen Weg gibt, eine Wahrheit und ein Leben. Und das ist er selbst. Das lesen wir in Johannes 14, Vers 6. Ich möchte euch von einer Geschichte erzählen in Johannes 8, 25. Dort ist Jesus im Tempel und er war in den ganzen Tagen schon da und die Pharisäer stehen um ihn rum und diskutieren mit ihm, fragen ihn Dinge. Und er sagt ihnen auch immer wieder Dinge. Zum Beispiel sagt er ihnen immer wieder oder öfter dieses Ich bin das Licht der Welt. Zum Beispiel sagt er
Johannes 8, Vers 12.
8, Vers 12, das steht hier vorne drauf, ja. Ganz genau. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Diese Dinge sagt Jesus ihnen und mit diesen Aussprüchen, ich bin, beansprucht der Herr ganz eindeutig, dass er Gott ist, dass er Jahwe ist. Und ich glaube, das haben die Pharisäer auch verstanden. Und dann fragen sie ihn, wer bist du? Sie wollen das jetzt nochmal wissen, oder ich weiß nicht, wieso sie es so fragen, aber sie fragen ihn ganz deutlich, wer bist du? Und Jesus antwortet, durchaus das, was ich sage, nämlich die Wahrheit. Alles, was der Herr Jesus gesagt hat und sagt, kann man für voll nehmen. Das ist wirklich die absolute Wahrheit. Er lässt sich wirklich daran messen, was er sagt. Und das ist für mich gewaltig, wenn ich darüber nachdenke, dass man alles, wirklich alles für ernst nimmt, was ich erzähle, dann werde ich echt rot hier vorne, glaube ich. Weil ich glaube, das kann ich gar nicht erfüllen. Und ich glaube, das kann keiner. Und ja, gerade wir als Sinti, legen doch darauf ganz besonders viel Wert, oder? Immer die Wahrheit zu sagen, dass wir Männer und Frauen der Wahrheit sind, oder? Ich selbst auch. Und ich habe mich dann auch gefragt, ist das wirklich so? Und kann ganz eindeutig sagen, niemals, zu 100%. Wir behaupten das zwar, aber das ist es nicht. Es gibt nur eine Person, die wirklich die absolute Wahrheit ist, und das ist Jesus Christus. Und in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, wenn ich euch etwas über die Wahrheit erzähle, kommt man automatisch auch zum Thema Lüge. Das ist nämlich das Gegenteil der Wahrheit. Und als ich so darüber nachgedacht habe, bin ich dazu gekommen, dass Jesus der Ursprung der Wahrheit ist. Das lesen wir in Johannes 14, Vers 6, lesen wir, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also ist Jesus die Wahrheit. Und weil er von Anfang an ist, er ist der Schöpfer von allem und er ist der Ursprung von allem, ist er auch der Ursprung der Wahrheit. Das lesen wir zum Beispiel in Johannes 1, 1 bis 3. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Also ist Jesus der Ursprung der Wahrheit. Und Satan ist der Vater der Lüge. Das lesen wir in Johannes 8, 44. Dort sagt Jesus zu den Pharisäern, die ihn dort bedrängen, nämlich, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Lügen haben nie etwas Gutes. Das kann ich euch versprechen. Das habe ich bis jetzt in meinem Leben erfahren und sehe es immer wieder. Lügen haben nie etwas Gutes. Und die Bibel erzählt uns an vielen Stellen über die Auswirkungen davon. Da möchte ich euch was aus Sprüche 19, Vers 5 lesen. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer Lügen ausspricht, wird nicht entfliehen. Das heißt, eine Lüge wird niemals ungestraft bleiben, auch wenn man sie vielleicht vergessen mag, aber ungestraft bleibt sie nicht. Und auch kann man den Folgen nie entfliehen. Lügen ist Sünde. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das lesen wir in Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Sie führt automatisch zur Verdammnis. Ja, und die Lüge zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Ich habe mal in der Bibel so geguckt, wo das begonnen hat und wie das so weiterging. Und ich bin da ganz schnell fündig geworden. 1. Mose 3, Vers 4. Die Schlange lügt Eva an und sagt, du musst nicht sterben, wenn du von dem Baum isst. Dann, gar nicht so viel später, Kain lügt Gott an, als dieser ihn fragt, wo ist dein Bruder? 1. Mose 4, Vers 9. Dann Jakob lügt seinen Vater an, damit er den Segen bekommt. 1. Mose 27, 19. Und auch David, der große Glaubensmann, lügt den Priester an, als er sich auf der Flucht befindet und Brote haben möchte. In 1. Samuel 21, 3 bis 4. Und im Neuen Testament geht's auch weiter. Ganz bekannt, Petrus verleugnet Jesus. Matthäus 26, 72. Und nach der Himmelfahrt Jesus ging es auch weiter. Beginn der Gemeinde. Apostelgeschichte 5, Vers 5. Saphira und Hananias, auch sie haben gelogen. Ja, total unsinnig eigentlich, ne? Aber so ist das meistens mit Lügen. Es hat ganz oft gar nicht irgendwie einen Sinn, sondern die Menschen tun es. Und Lügen werden immer offenbar. Und sie ziehen immer Schaden nach sich. Sie schaden den Menschen und den Mitmenschen. Sie zerstören Beziehungen. Sie hinterlassen überhaupt nur Zerstörung und Leid. Ja, und nicht zuletzt rauben Lügen Ruhe und Frieden. Das kann ich euch ganz persönlich aus meinem Leben erzählen, weil ich das, ja, ganz stark erfahren habe. Ich habe darüber nachgedacht, wie das so alles angefangen hat. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil, der mich wirklich runtergezogen hat, war, ja, als ich angefangen habe zu arbeiten, so in meinem Geschäftsleben. Dort habe ich gemerkt, dass das gang und gäbe ist, zu lügen, zu betrügen. Und dass du eigentlich der Dumme bist, wenn du dich an die Wahrheit hältst, wenn du ordentlich arbeitest und mit rechten Dingen irgendwie zu tun hast. Und und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich mich der Welt anpasse, wenn ich auch lüge, dann komme ich weiter, dann bin ich ziemlich erfolgreich. Wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich war es nur kurzzeitig, aber das ging schnell. Wenn man das den Weg eingeschlagen hat, kam man schnell zu Erfolg. Und man kam auch zu gewissem Ansehen, muss ich sagen. Die Leute haben dich anders angeschaut, wenn du erfolgreich bist, obwohl du ja lügst. Das wissen die, aber die sagen sich, das machen alle. Ja, langfristig hat mir das aber Kummer gebracht, Leid, Sorgen und der Kopf war übervoll von diesen Lügen, an die man gar nicht denkt. Aber du musst dir so viel merken, wenn du eine Lüge erzählst. Was habe ich dem erzählt? Kann ich jetzt dort wieder hinfahren? Was habe ich dort erzählt? Und das geht den ganzen Tag durch deinen Kopf. Und das weitet sich, und das blieb nicht nur beim Geschäftsleben, sondern das hat sich auch in anderen Bereichen ausgebreitet. Muss ich zu meiner Schande wirklich gestehen. Und da kann man wirklich nichts beschönigen, weil das so ist. Das zieht einfach Kreise nach sich. Eine Lüge zieht die nächste nach sich. Und das ist wortwörtlich ein Teufelskreis. Denn von ihm stammt das ja. Ja, und die Folgen davon waren für mich, es hat ein unglaubliches Durcheinander in meinem Leben verursacht. Chaos, Streit, Uneinigkeit. Und die Folgen davon, und gerade auch von diesem vollen Kopf, dieses Übervolle, das hat einfach bei mir irgendwann Angst ausgelöst, weil du einfach nicht mehr das alles managen kannst. Es geht gar nicht. Angst, Panik und Schlaflosigkeit. Ja, bis Jesus Christus mir dann seine Wahrheit wieder neu gezeigt hat, durch sein Wort. Und das hat mir Freiheit geschenkt. Ich möchte dazu Johannes 8,31 einmal lesen. 8,31 bis 32. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin da wirklich dankbar für, dass er mir seine Wahrheit, die einzige Wahrheit, gezeigt hat durch sein Wort und dass ich wieder Freiheit finden durfte. Das war für mich damals dann der Auslöser, aufzuräumen in mein Leben. Und wisst ihr was? Ich konnte endlich wieder Schlaf finden. Und ihr glaubt nicht, das ist wirklich für mich unbezahlbar gewesen. Schlaf zu finden, Ruhe zu finden, Frieden zu finden und dadurch dann auch Sicherheit. Ne? Das ist für mich so eins dieser großen Geschenke, die Gott mir gemacht hat. Das sind unzählige, die kann ich gar nicht aufzählen, was das alles sind. Aber das ist, wenn man mich fragen würde, wofür bist du so am dankbarsten, dann ist das wirklich das Geschenk, dass ich diesen Frieden, diese Freiheit finden durfte durch seine Wahrheit, durch sein Wort. In Johannes 14, Vers 7, das möchte ich noch einmal lesen. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn ihr bleibt bei euch, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Herr schenkt uns Wahrheit durch seinen Geist, den er uns ja geschenkt hat bei der Bekehrung. Und der lässt uns Wahrheit erkennen. Und weil er in uns bleibt, bleibt auch die Wahrheit in uns. Aber die Welt kann das gar nicht erkennen, weil sie seinen Geist nicht haben. 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Alle, die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Der Satan nämlich. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Wenn sie die Wahrheit ablehnen, entscheiden sie sich aktiv gegen die Wahrheit und für die Lüge und somit für Satan. Obwohl die Welt doch immer so wahrheitsliebend tut und obwohl sie doch immer so tun, als ob sie die Wahrheit ja verbreiten und schenken und sagen, aber die lehnen sie ja wirklich aktiv ab, denn Gott gibt ihnen die Möglichkeit dazu, sie zu erkennen und anzunehmen. Und ja, ich möchte das uns allen einfach nochmal immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir uns immer wieder, und das sage ich auch zu mir selbst, dass wir immer wieder die Lüge ablehnen. Jesus ist die Wahrheit und Satan ist Lüge. Jesus ist die Freiheit und Satan Knechtschaft. Keiner will doch von uns in Knechtschaft leben, oder? Gott will Frieden und Wahrheit für uns. Und dann möchte ich nochmal Sprüche 12, 17 bis 22 lesen. Dort lesen wir nämlich von den Auswirkungen der Wahrheit und die Auswirkungen der Lüge. Wer die Wahrheit sagt, legt ein rechtes Zeugnis ab. Ein falscher Zeuge aber verkündet Lügen. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Wahrhaftige Lippen bestehen ewiglich. Die Lügenzungen nur einen Augenblick. Falschheit wohnt im Herzen derer, die Böses schmieden. Die aber zum Frieden raten, haben Freude. Den Gerechten wird kein Übel treffen, aber die Gottlosen werden voll Unglück sein. Falsche Lippen sind dem Herrn ein Greuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. ja, lass uns dem Herrn wirklich Freude machen, indem wir ja in seiner Wahrheit bleiben und somit auch in der Freiheit, die er für uns erkauft hat.